DW Menschen und Märkte.
Der EU-Haushalt steht, die Finanzplanung aber noch nicht. Die Proteste in Hongkong ziehen auch wirtschaftlich immer weitere Kreise und von den Schwierigkeiten, einen Klops vegan zu braten. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. So mancher grünen Politiker freute sich schon über den grünsten Haushalt in der Geschichte der Europäischen Union, wie in Brüssel zu hören war. Doch genau besehen besteht kein Grund zur Euphorie. Zwar steht der Haushaltsplan, doch die Finanzplanung noch lange nicht. Und um die wird es noch eine Menge Streit geben. Und da gibt es ja noch den Brexit, der irgendwie auch mit eingepreist werden muss. Holger Beckmann dröselt das alles auseinander.
Mehr oder weniger bis zur letzten Minute hatten sie verhandelt, bis kurz vor Mitternacht, die Vertreter der Mitgliedstaaten, der EU-Kommission und des Europaparlaments. Und dann endlich die Einigung.
Ich finde es stark, dass wir heute zu diesem Ergebnis gekommen sind. Und dieser Haushalt weist in die Zukunft.
So formulierte es EU-Nochhaushaltskommissar Günther Oettinger. Für ihn das letzte Jahresbudget Europas, das er maßgeblich mit auf den Weg bringt. Der neuen EU-Kommission mit Ursula von der Leyen wird er nicht mehr angehören. Insofern war der Erfolg für ihn mit diesem Kompromiss besonders wichtig. Wegweisend findet Oettinger den Haushalt vor allem deshalb, weil aus seiner Sicht damit neue Schwerpunkte gesetzt werden, besonders beim Klimaschutz. Denn gut 20% des Geldes, das die EU im kommenden Jahr ausgeben kann, fließen in Projekte, die der zunehmenden Erderwärmung entgegengesetzt werden sollen, ob in der Forschung oder bei Investitionen in erneuerbare Energieträger. Mehr Geld gibt es aber auch für Bildung, für Digitalisierung und für junge Menschen ohne Job. Lob für das Zahlenwerk kommt aber nicht nur von der Kommission. Die Grünen zum Beispiel sprechen von einem Einstieg in einen echten Klimahaushalt. Große Worte, die daran erinnern, was als nächstes auf die EU zukommt. Das Gezerre nämlich um den kommenden europäischen Finanzrahmen von 2021 bis 2027. Dagegen, so ist auf Brüsseler Fluren zu hören, ist der Haushalt für das kommende Jahr quasi Kleinkram gewesen. Und tatsächlich, wie man in Zukunft und auf längere Sicht das Geld ausgeben möchte, das ist bisher völlig unklar. Was sich auch beim heutigen Treffen der Europaminister aus den Mitgliedsländern in Brüssel zeigte. Und das liegt auch am Brexit.
Wenn einer der größten Volkswirtschaften Europas austritt, dann kann nicht in Folge das EU-Budget auch noch anwachsen. Aber gleichzeitig haben wir einen Vorschlag vorgelegt, dass möglich ist, auch neue Politikbereiche wie eben Klima, wie Migration, wie Sicherheit, wie Forschung, sehr wichtig, auch entsprechend mehr zu dotieren, als in der Vergangenheit der Fall war.
Die Position Österreichs, die hier dessen Europaminister Schallenberg erklärt, teilen im Prinzip auch Deutschland, die Niederlande und die nordeuropäischen Staaten, die bisher mehr in die EU-Kassen einzahlen, als sie an direkten Strukturmitteln herausbekommen. Auf der anderen Seite stehen viele süd- und osteuropäische Länder oder Frankreich. Amélie de Montchalin, französische Europaministerin. Frankreichs Prioritäten sind bekannt. Da ist zuerst der Klimawandel. Dazu gehört auch die Frage, wie wir einen gemeinsamen Fonds finanzieren können, um mehr zu tun für sozialen Ausgleich und für Rechtsstaatlichkeit. Und genau darüber müssen wir sprechen. Man rechnet mit langen Gesprächen, sehr langen. Nicht ausgeschlossen, dass möglicherweise erst Ende nächsten Jahres darüber entschieden wird. Dann hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft. Und in Brüssel setzen viele darauf, dass die Deutschen dann einen tragfähigen Kompromissvorschlag für die langfristige Finanzplanung machen, auch wenn die Bundesregierung den EU-Haushalt bisher auf keinen Fall wachsen sehen will.
Aus Brüssel, Holger Beckmann. Die Proteste in Hongkong dauern schon seit Monaten an und lähmen längst die Wirtschaft der ehemaligen britischen Kronkolonie. Inzwischen ziehen die Folgen immer weitere Kreise, denn die Auseinandersetzungen und die damit verbundenen politischen Konsequenzen haben das Potenzial, die Handelsgespräche zwischen den USA und China noch mehr zu belasten. Jüngstes Beispiel: die Sanktionsdrohungen gegen China aus den USA. Sami Ibrahim ordnet die Nachrichten ein.
Wenn die Börsenhändler auf dem Frankfurter Parkett den Tag beginnen, schalten viele als erstes die Fernseher an. Nachrichten. Seit Monaten sehen sie dort die brennenden Barrikaden und Massenproteste in Hongkong. Bisher nahmen sie das nur zur Kenntnis, nun ist das anders. seit der US-Senat Sanktionen wegen des chinesischen Vorgehens in Hongkong fordert und Peking mit Gegenmaßnahmen droht, gerät der Konflikt zur globalen Belastung. Horst Löchel, China-Experte der Frankfurt School of Finance, befindet sich am Tag nach dem Senatsbeschluss von Washington auf einer Fachtagung zu China und stellt klar, die Chinesen verstehen in Sachen Hongkong keinen Spaß.
Das ist ja eine politisch heikle Sache. Hier geht es also nicht um Wirtschaftsinteressen, sondern geht es eben um nationale Interessen. Und die wird also China verteidigen und werden sich eben verbieten, dass sich eben andere Staaten wie jetzt die USA in ihre inneren Angelegenheiten einmischt, weil sie sich eben auch nicht an innere Angelegenheiten einmischt.
Was die Börsen so umtreibt, da ist ja noch die Sache mit dem Handelskonflikt zwischen den USA und China. Zuletzt sah es eher nach einer Annäherung aus. Damit könnte es vorbei sein, wenn sich die Chinesen unter Druck gesetzt fühlen. Horst Löchel sieht hier durchaus ein Risiko, hält aber auch für möglich, dass Donald Trump die Situation ausnutzt.
Könnte sein, dass er diese Karte nimmt, um im Handelsstreit weitere Vorteile gegen China herauszuholen. So oder so ist das eine große Belastung.
Es gehe im Augenblick vor allem darum, ob die Vereinigten Staaten so wie früher bereit seien, wirtschaftliche Konsequenzen in Kauf zu nehmen, um Menschenrechte durchzusetzen, meint Ulrich Carter, Chefvolkswirt der DK Bank. Und glaubt nicht daran, dass die USA gegen die eigenen wirtschaftlichen Interessen handeln.
Ich meine fast, dass die Vereinigten Staaten ein größeres Interesse an einer Einigung mit China selber haben, als dass sie über Hongkong die Handelsgespräche jetzt platzen lassen.
Es ist eine schwierige Kombination, vor der Investoren und Anleger, aber auch Unternehmen weltweit stehen. Nämlich die Verquickung von Politik und Wirtschaft. Denn sollten die USA eine Eskalation mit China auf politischer Ebene wegen Hongkong riskieren, dann sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft bekannt.
Wir haben in diesem Jahr gelernt, dass die Handelskonflikte über Unsicherheiten in den weltweiten Unternehmen zu Investitionszurückhaltung und damit zu einem deutlichen Konjunkturrückgang geführt haben, die wir jetzt erlebt haben in diesem Jahr. Es steht und fällt also mit der Frage, wie bedeutsam ist der Kampf um wirtschaftliche und gesellschaftliche Freiheit in Hongkong für die Vereinigten Staaten noch?
Die Proteste, die weltweit bisher vor allem Sorgen auslösen, haben für Hongkong als Finanzplatz bereits gravierende Auswirkungen. Finanzkongresse, aber auch Investitionen wurden bereits abgesagt oder zurückgeschraubt. Jüngstes Beispiel für die Folgen ist der Börsengang der chinesischen Amazon-Konkurrenten Alibaba in Hongkong. Schon länger geplant, immer wieder verschoben, nun soll er kommen. Volumen 11 Milliarden Dollar. Angedacht waren mal 15 Milliarden. Aber das war vor Beginn der Massenproteste.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Samir Ibrahim. Ohne freie Mitarbeiter oder Leiharbeiter kommen sehr viele Unternehmen heutzutage gar nicht mehr aus. Sagen sie wenigstens. Also leihen sie sich Arbeiter eben. Auch Google macht das so. Am Hauptstandort Mountain View im Silicon Valley schaffen tausende Leiharbeiter. Sie machen eigentlich die gleiche Arbeit wie ihre festangestellten Kollegen, fühlen sich aber oft als Mitarbeiter zweiter Klasse. Markus Schuler hat mit einem von ihnen gesprochen. Werner E. nennt sich selbst einen Schattenangestellten.
Werner E. ist fast 60 Jahre alt. Seit mehr als 10 Jahren arbeitet der gebürtige Deutsche für Tech-Unternehmen im Silicon Valley. Seit ein paar Monaten ist er in der Firmenzentrale von Google in Mountain View beschäftigt. Sein Firmenausweis ist allerdings rot. Und das bedeutet, Werner E. ist Mitarbeiter zweiter Klasse.
Ist auch sehr schwer, eine Vollzeitbeschäftigung zu kommen, wenn niemand weiß, in dieser Tech-Industrie, du warst ein sogenannter Contractor, TVCs. Das ist ein richtiges Stigma. Da kommt man ganz, ganz schlecht raus.
Der Suchmaschinenkonzern beschäftigt derzeit rund 170.000 Mitarbeiter weltweit. Gut die Hälfte davon, so schätzen Experten, werden TVC genannt, Leiharbeitskräfte, die nicht bei Google direkt angestellt sind. Der Mindestlohn fängt bei umgerechnet 15 Euro pro Stunde an. Werner E. ist Spitzenkraft. Er bekommt knapp 35 Euro die Stunde.
Es gibt keinen Tag Urlaub. Wenn du nicht arbeitest, wirst du nicht bezahlt. Wir sind hourly employees. Das heißt, es ist immer schlecht für uns, wenn Weihnachten ist und wenn Google ihren Arbeitern freigibt. Zum Beispiel bei Weihnachten gibt es extra Freitage, bei Thanksgiving gibt es extra Freitage. Das ist immer der schlechteste Monat für uns, weil wir dann nicht bezahlt werden.
Werner E. macht oft die gleiche Arbeit wie ein direkt bei Google angestellter Ingenieur. Einziger Unterschied, der Google-Mitarbeiter verdient im Schnitt umgerechnet rund 180.000 Euro pro Jahr. Werner E. kommt auf umgerechnet 63.000 Euro. Er gehöre zum riesigen Heer der Schattenangestellten, sagt er.
Viele meiner Kollegen wohnen auch sehr weit weg, weil sie sich die Wohnung hier nicht leisten können, müssen auf 2-3 Stunden zur Arbeit fahren und sind sehr froh, dieses freies Essen zu haben, muss ich sagen. Das war immer ein extra $10 am Tag. Und das war, obwohl es vielleicht anhört, ist nicht viel, das war immer sehr wichtig für uns.
Bevor Werner E. zu Google gekommen ist, hat er mehr als 5 Jahre für Apple in Cupertino gearbeitet. Dort hat er die deutschen Sprachkenntnisse von Siri, der Sprachassistentin, verbessert. Man hat ihm viel Verantwortung gegeben. Werner E. hat bei Apple in Kalifornien zum Beispiel zugehört, wenn Ärzte in Deutschland ihren Arztbericht ins Apple-Smartphone diktiert haben, ohne deren Wissen natürlich.
Ärzte haben das dann mehr oder weniger als Sprachaufnahmegerät, glaube ich, hergenommen, Siri. Wir haben ja nicht nur Siri abgehört, sondern auch sogenannte Dictations. Das heißt, wenn die Leute auf das Mikrofon gedrückt haben, um eine Nachricht aufzunehmen oder zu senden, das geht ja nicht unbedingt nur durch Siri, sondern nur durch Sprachaufnahme, die wurden auch abgehört.
Auch bei Apple gelten ähnliche Regeln wie bei Google. Von der Weihnachtstombola war Werner E. stets ausgeschlossen. Weil der Druck auf die Tech-Konzerne nun aber größer wird, trennen die Unternehmen Leiharbeiter und Festangestellte. Auf dem neuen Google-Gelände in San Jose ist es schon so, sagt Werner E.
Es geht schon weiter hoch, dass Ingenieure auch schon langsam nicht mehr Vollzeit sind. Es geht also immer höher.
Er habe die Schnauze voll, als Leiharbeiter zu arbeiten. Weil die Chancen, übernommen zu werden, bei null liegen, plant der 60-Jährige nochmals eine ganz neue Karriere. Auf keinen Fall aber in der Tech-Industrie des Silicon Valley.
Markus Schuler über die prekäre Arbeitswelt der Schattenarbeiter im Silicon Valley. Ebenfalls in den USA macht ein weiterer Weltkonzern gerade Schlagzeilen. Und zwar, weil er etwas, Gutes getan hat und jetzt dafür verklagt wird. Wenigstens kann man das Angebot, das Burger King seinen Kunden macht, nett und gut gemeint finden. Burger King bietet nämlich jenen Zeitgenossen, die nie und nimmer etwas zu sich nehmen, was vom Tier ist, einen fleischlosen Fleischklops an. Es ist zwar schon seltsam, wenn ein Veganer einen Bulettenbräter aufsucht, um etwas zu essen, aber Burger King will wohl jedem was bieten. Wie auch immer, Martin Ganselmeier, wer erhebt denn da aus welchem Grund Klage?
Eingereicht hat die Klage der Veganer Philip Williams. Er war in einer Burger King-Filiale in Atlanta und hat sich dort den fleischlosen Whopper gekauft. Burger King bewirbt diesen fleischlosen Whopper seit einiger Zeit auch als Alternative für Vegetarier und Veganer. Und umso verärgerter war Williams jetzt, als er später erfuhr, sein fleischlos Whopper ist auf demselben Grill zubereitet worden wie die fleischhaltigen Burger. Außerdem, so die Kritik von ihm, gibt es in den Filialen von Burger King keinerlei Hinweise darauf, dass das auf demselben Grill zubereitet wird. Deshalb hat der Veganer jetzt vor dem Bundesgericht in Miami Sammelklage eingereicht. Das heißt, auch andere Veganer Kunden können sich anschließen und auf Schadensersatz hoffen. Williams geht es aber auch darum, dass Burger King sein Verhalten ändert. Also entweder die fleischlosen Whopper auf einem Extragrill zubereitet oder eben in den Filialen klare Warnhinweise für Veganer sichtbar sind.
Wie reagieren denn die anderen Kunden darauf? Fleischfreunde oder nicht?
Also vor allem im Netz wird das natürlich ausführlich und sehr kontrovers diskutiert. Interessanterweise hat Burger King auf seiner Webseite einen Hinweis für Veganer. Auf Wunsch können die fleischlosen Whopper auch in der Mikrowelle zubereitet werden. Das empfinden vegane Kunden allerdings als schwachen Trost. Ein Burger aus der Mikrowelle schmeckt natürlich nicht so gut wie gebratener Burger. Die häufigsten Reaktionen sind im Netz: Warum kann Burger King keinen Extragrill für die fleischlosen Whopper bereitstellen? Und natürlich gibt es auch viele Kommentare nach dem Motto: Die Veganer sollen sich mal nicht so, die sind viel zu radikal, sollen sie doch froh sein, dass Burger King überhaupt einen fleischlosen Burger anbietet.
Und wie schätzen Sie die Erfolgsaussichten dieser Sammelklage ein?
Also ich sehe ganz gute Chancen, dass sich beide Seiten hier auf einen Vergleich einigen, es also nicht bis zum Äußersten kommt. Der Veganer Philip Williams, der klagt ja nicht, um viel Geld jetzt zu bekommen und hohen Schadensersatz zu bekommen. Er will eigentlich nur das Geld für seinen einen kontaminierten Fleischlos-Whopper zurück und andere Veganer sollen sich anschließen können und ebenfalls ihr Geld zurückverlangen können. Vielmehr geht es ja Williams ums Grundsätzliche. Entweder Burger King bereitet die Burger wirklich vegan zu, dann bitte auf einem Extragrill, oder Burger King bringt in seinen Filialen und auf den Menüs klare Warnhinweise an. Achtung Veganer, alle Burger, eben auch die fleischlosen, werden auf demselben Grill gebraten. Wen das stört, dem könnte Burger King ja dann anbieten, die fleischlos Whopper in die Mikrowelle zu stecken. Das allerdings sicher keine vernünftige Alternative. Ich vermute, wenn es genügend Interesse an den fleischlos Whoppern bei Burger King gibt, dann wird die Fastfood-Kette über kurz oder lang in seinen Filialen dafür auch separate Grills anbieten.
Mit Martin Ganselmeiers Beobachtungen von einem Kulturkampf made in USA beenden wir diesen Podcast. Jonas Josten in der Technik und Dirk Ulrich Kauf von dem Mikrofon bedanken sich für ihr Interesse. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.